Habsburg to go. In 100 Etappen quer durch die Geschichte Europas.
Hallo und herzlich willkommen bei Habsburg to go, der etwas andere geschichtliche Reisebericht. Wir reisen in 100 Etappen auf den Spuren der Habsburger und wir, das sind Thomas Krug und mein Name ist Markus Knapp. Hallo Thomas.
Markus, ich grüße dich ebenfalls und freue mich auf die heutige Reise, weil du hattest letztes Mal betont, dass du dem Aspekt, Energie zu sparen, in Wien geblieben bist. Und ich habe mir das zu Herzen genommen und bleibe jetzt auch gleich einmal in Deutschland. Und zwar reisen wir heute nach Trausnitz, ein Ort, den du sicherlich kennst.
Nein, habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört. Und auch die Region, ich habe es mir ja vorhin angeguckt, die du heute vorstellst, kenne ich nicht in Deutschland. Finde ich sehr spannend, dass wir immer auch uns mal wieder auf deutschem Boden befinden und nicht jetzt so weit in die Welt oder ins Ausland reisen müssen. Also heute sehr, sehr heimatnah und auch in Bayern, wie ich glaube ich bemerkt habe, und bin gespannt, wo es hingeht. Schieß mal los.
Ja, Markus, ich reise jetzt mit dir von Dorf zu Dorf. Zuletzt waren wir ja in Göllheim bei Mannheim und heute reisen wir eben in den Bayerischen Wald nach Trausnitz. Ich denke, beide Dörfer sind wirklich beschaulich klein und trotzdem Schauplätze von richtig viel Geschichte gewesen und haben auch ein bisschen den Gang der Welt verändert. Übrigens, lustigerweise habe ich gerade gestern in einem Buch zufällig auch wieder die Geschichte von Göllheim und der entscheidenden Schlacht gelesen. Das heißt, es bestätigt schon immer wieder unsere Ortschaften. Naja, Trausnitz mit seinen knapp 1000 Einwohnern wurde immerhin schon im 12. Jahrhundert gegründet und ich habe dir so eine Luftaufnahme von dem Ort mit dazugelegt und ich glaube, dass der Ort heute nicht viel anders ausschaut wie vor dann fast 900 Jahren. Ein Ort, der geprägt ist von einer Burg und diese Burg ist heute der Mittelpunkt unseres Geschehens.
Du hast recht, ja. Also der Ort ist schon winzig, sieht es von oben aus wie mein Heimatort ungefähr von der Größe. Also ich würde mal sagen, nicht mehr als 3000 Einwohner. Und trotzdem
mal wieder 1000 nur.
1000 sogar nur. Also, und trotzdem mal wieder ein Ort, wo du sagst, da hat sich die Geschichte entscheidend verändert für Habsburg, für die Deutschen, für die Welt sogar, Thomas.
Immer für die Welt. Stell dir vor, die Habsburger wären in der Zeit untergegangen. Ja, wir hätten ja gar nichts zu erzählen.
Ja, also wir sind, du hast es glaube ich schon gesagt, in der Oberpfalz. Was ist das für ein Landstrich und was ist von Oberpfalz? Was hat man sich darunter zu verstehen, Thomas?
Ja, ich glaube, wir befinden uns heute in einem Gebiet, das hat man früher Zonenrandgebiet genannt. Also das war so eine Ecke zur tschechischen und damaligen auch ostdeutschen Grenze. Hier sind wir ganz in der Nähe von Karlsbad und Pilsen, also auch zwei Städte, die sehr viel Historie haben. Eine Region, die sicherlich viel Nachholbedarf hatte die letzten Jahrzehnte, aber heute, glaube ich, immer mehr zu einem touristischen Magnet wird. Hier kann man Natur pur erleben. Das ist natürlich toll zum Wandern, toll zum Radtouren machen und toll, wenn man Einsamkeit sucht, wie wir beide. Ja, wir sind ja immer wieder auf der Suche nach Orten, wo man zur Ruhe kommen kann. Und ich glaube, in der Ecke Burg Trausnitz im Tal kann man wirklich mal stressfrei Urlaub machen und ein bisschen History genießen.
Ja, also ich glaube, so wie du das beschreibst, ist es sicherlich für viele ein attraktiver Reiseort. Also Ruhe, schöne Landschaft, bayerische Kultur. Wir sind ja, glaube ich, im Stammland der Wittelsbacher unterwegs. Gell? Also die Habsburger hatten da, glaube ich, jetzt nicht so viel, auch später, glaube ich, nicht so viel Standorte. Aber ja, kommen wir doch mal auf die Habsburger, Thomas. Was bitteschön hat es denn jetzt damit zu tun? Was haben die Habsburger da zu suchen gehabt? Wer, in welche Zeit führst du uns? Klär uns mal ein bisschen auf.
Ja, Markus, wir befinden uns so in der Zeit 13. bis 14. Jahrhundert, eine Zeit, in der eigentlich für die Habsburger alles drin war, von Untergehen bis zum maximalen Erfolg. Du erinnerst dich vielleicht noch an die letzte Folge, die ich in der Ortschaft hatte, in der Ecke, das war mit Göllheim und dem Schicksal von Albrecht dem I., der Einäugige, Markus, den man ja einfach aufgehängt hat, um ihn zu heilen, und dabei hat er dann ein Augenlicht verloren. Wer Lust hat, kann sich die Geschichte nochmal anhören. Und heute beschäftigen wir uns mit seinem Sohn Friedrich dem Schönen, der im Endeffekt auch ein schicksalhaftes Leben hatte. Ich habe dir mal den Stammbaum aus der Zeit dazugelegt, um einfach mal zu zeigen, dass es nicht an den Nachkommen gelegen hat, wenn es irgendwie mal nicht so richtig gut gelaufen ist. Kinder hatten sie alle genug. Auch der Friedrich der Schöne hätte eigentlich genügend Nachkommen gezeugt. Hatte immerhin auch selber über 10 Geschwister, aber trotzdem wurde es für ihn dann am Schluss recht eng. Und damit wir uns ein bisschen auf den Friedrich den Schönen einstellen können, der übrigens seinen Beinamen Markus der Schöne nicht bekommen hat, weil er super schön war, sondern im 16. Jahrhundert haben die Habsburger Nachkommen ihn zum Friedrich dem Schönen gemacht, was für ihn vielleicht im Nachhinein eine Würdigung war, aber sein Leben war trotzdem nicht schön, kann man ganz deutlich sagen. Und deshalb lass uns mal von der Steffi ein bisschen was über den Friedrich, der dann doch nicht so schön war, erzählen, oder?
Sehr gerne, Thomas. Und vielleicht noch eine Anmerkung von mir, wenn du es gestattest. Es gibt ja dann nochmal einen Schönen bei den Habsburgern. Das ist dann der Philipp. Auch darüber haben wir schon gesprochen. Du erinnerst dich, es war der Sohn von Kaiser Maximilian, der nicht lange gelebt hat. Und ich glaube, wenn ich es recht erinnere, bei einem Ballspiel dann verstorben ist. Und der war tatsächlich körperlich ansehnlich und hat den Beinamen zurecht bekommen, während Friedrich der I. offensichtlich ja im Nachhinein im wahrsten Sinne des Wortes geschönt wurde. Und vielleicht nochmal zur Einordnung, weil du mir gerade diesen Stammbaum der vor die Nase gehalten hast. Also der Friedrich, um den es jetzt heute geht, ist ja der Enkel von unserem Urstamm Habsburger, nämlich von Rudolf, der in Speyer war. Und dessen Sohn Albrecht, den du ja auch schon bearbeitet hast. Insgesamt habe ich den Eindruck, dass du ein Faible für die ganz frühe Zeit der Habsburger hast, oder? Ist das ein Zufall?
Also Markus, du hast mich voll erwischt und du darfst dich gleich darauf vorbereiten, dass das so weitergeht, weil ich gerade die Woche mir nochmal ein Buch gekauft habe über diese Zeit. Und lass dich überraschen, wen ich da noch alles auskrame.
Also ich näher mich von der anderen Seite der Habsburger, also vom Ende der Habsburger. Du gehst immer an die Anfänge und irgendwann treffen wir uns in der Mitte. Das ist spannend, gell? Aber jetzt würde ich sagen, lass mal die Steffi mal zu Wort kommen und ich bin gespannt, was sie uns über Friedrich den Schönen so zu berichten hat.
Sehr gerne.
Friedrich der I., der Schöne, war ein bedeutender mittelalterlicher Herrscher aus dem Hause Habsburg. Er wurde im Jahr 1289 in Wien geboren und war einer der Söhne von König Albrecht I. von Deutschland. Friedrichs Leben und Herrschaft waren geprägt von den Machtkämpfen und politischen Intrigen seiner Zeit, insbesondere durch seinen Konflikt mit Ludwig dem Bayern um die deutsche Königswürde. Friedrich wurde 1314 zum römisch-deutschen König gewählt, allerdings parallel zu Ludwig dem Bayern, was zu einer langwierigen Doppelregentschaft und einem anschließenden Bürgerkrieg führte. Dieser Konflikt, der auch als Teil der Auseinandersetzungen zwischen den Wittelsbachern und den Habsburgern betrachtet wird, spiegelte die tiefen politischen Spaltungen innerhalb des Heiligen Römischen Reiches wider. Die Auseinandersetzung mit Ludwig erreichte 1322 ihren Höhepunkt in der Schlacht bei Mühldorf, bei der Friedrich gefangen genommen wurde. Seine Gefangenschaft dauerte mehrere Jahre und erst 1325 kam es zu einer Einigung, die Friedrichs Freilassung unter bestimmten Bedingungen vorsah. Doch trotz seiner Freilassung gelang es ihm nicht, die Königskrone für sich zurückzugewinnen, und Ludwig der Bayer behauptete sich letztlich als Alleinherrscher. Die Habsburger verloren kurzfristig die Königskrone, um Jahrzehnte danach wie Phönix aus der Asche aufzuerstehen. Nach der Niederlage und der Schmach, die er ertragen musste, trat Friedrich besonders auf dem Gebiet der Stiftungen hervor, die er als Mittel der Herrschaftslegitimierung und Stabilisierung einsetzte. Unter ihm verlagerte sich der Schwerpunkt von den habsburgischen Stammlanden im Westen in die neuen Herzogtümer im Osten. Zugleich ebnete er den Weg für Wien als habsburgische Residenz. Friedrich legte damit den Grundstein für das Stammgebiet der Habsburger, welches sich in Österreich manifestierte. Die Babenberger wurden von den Habsburgern assimiliert, um aus dieser gestärkten Position die Macht über Europa auszubauen. Den Beinamen der Schöne erhielt Friedrich erst im 16. Jahrhundert. Er starb von persönlichen Schicksalsschlägen getroffen, ziemlich einsam auf Burg Gutenstein in der Nähe der Wiener Neustadt. Zuvor musste er miterleben, wie zwei seiner Brüder starben und seine Frau schwer erkrankte. Dies veranlasste ihn dazu, im Alter von nur 38 Jahren ein Testament aufzusetzen. Er gründete die Stiftung, die nach seinem Tod immerhin 80 Gotteshäuser und 48 Klöster mit Geld ausstattete, damit diese auf Ewigkeit Messen und Jahrestage zu seinen Ehren feiern sollten. Ein sehr gläubiger Habsburger. Wie so oft.
Ja, Steffi, vielen Dank. Und Thomas, gleich die Frage an dich. Also wir haben ja gelernt, dass, glaube ich, jetzt Friedrich, kann man das so sagen, eigentlich der Begründer der Habsburger, ich sage es mal, Niederlassung in Österreich ist, oder? Man seit dieser Zeit ist Habsburg mit Österreich verbunden, war ja in den Jahrhunderten davor überhaupt nicht der Fall. Da waren sie ja eher in der Schweiz. Ja. Und was hat es diese Burg oder das Örtchen, an das du uns heute führst, damit zu tun?
Ja, sehr gerne, Markus, hole ich dich nochmal ab, was der Ort für eine Bedeutung hat. Ich habe auch dazu dir ein Foto dazugelegt von der Burg, die heute noch weitestgehend so erhalten ist wie damals. Ja, um dich nochmal ganz kurz ins Thema zu bringen, also die Auseinandersetzung zwischen Ludwig und unserem Protagonisten fand 1322 ihren Höhepunkt bei einer Schlacht ganz in der Nähe, nämlich in Mühldorf. Und dort wurde unser Friedrich der Schöne gefangen genommen. Etwas, was groteskerweise jetzt schon öfters passiert ist, dass bei diesen Schlachten die Könige gefangen genommen werden. Man stelle sich vor, in heutiger Zeit würde ein Bundeskanzler oder Präsident bei einer Auseinandersetzung festgenommen und dann in einer Burg, die jetzt nicht unbedingt so gemütlich aussieht, eingekerkert. Und dort war dann auch unser Friedrich bis immerhin 1325, das sind dann nach Adam Riese fast 3 Jahre, eingesperrt. Und natürlich nur unter bestimmten Bedingungen hat man ihn dann damals freigelassen. Weil die Bedingung war eine ganz einfache. Er musste im Endeffekt auf fast alles verzichten, was die Königskrone angeht. Und mehr oder weniger hat Ludwig die Habsburger damit natürlich an der ersten Stelle mal besiegt. Und aus dieser Schmach heraus hat dann natürlich unser Friedrich seinen Schwerpunkt in die österreichischen Länder verlegt. Und dann, das wird wahrscheinlich nochmal eine extra Geschichte sein, das Stammhaus der Babenberger, welche ja damals die österreichischen Länder beherrscht haben, mehr oder weniger assimiliert. Aber das bauen wir mal so als Spannungsbogen für eine weitere Folge auf.
Ja, aber ich glaube, wir können festhalten, Thomas, dass das Schicksal der Habsburger über diese ganze Zeit, also wir reden jetzt hier vom ausgehenden 12. Jahrhundert, wo also Rudolf der Erste gelebt hat. Jetzt sind wir im 13. Jahrhundert und auch später im Grunde genommen am seidenen Faden hing. Ja? Also da gibt's wirklich Nuancen, die das Pendeln die eine oder in die andere Richtung ausschlagen lassen. Wir hatten ja auch die Auseinandersetzung mit Rudolf und Ottokar von Böhmen, wie du dich erinnerst, ja, die Rudolf für sich gewinnen konnte. Jetzt haben wir den zweiten Machtkampf, auch der Vater, also Albrecht hatte ja in Göllheim zu kämpfen. Kann man sagen, dass das Schicksal der Habsburger eigentlich immer kurz vor der Vernichtung stand und sie irgendwie sich ja durch Glück, vielleicht auch durch Geschick, durch Können immer wieder herausmanövriert haben, um dann am Ende alle anderen hinter sich zu lassen?
Also Markus, du bringst es ganz gut auf den Punkt. Ich würde mal sagen, die ersten Jahrhunderte waren tatsächlich am seidenen Faden. Irgendwann war das ganze Machtgefüge dann gefestigt. Vielleicht haben die Habsburger dann im Nachhinein auch ihre von Gott gewollte Herrschaft daraus generiert, dass sie doch an vielen Stellen vielleicht mit göttlicher Hilfe doch irgendwie immer wieder weiterkamen. Aber das, glaube ich, ist jetzt eine reine Interpretation von mir.
Thomas, vielleicht, wir haben eben gerade von den Jahrhunderten gesprochen, vielleicht entführst du uns noch ein bisschen in das 13., in das 14. Jahrhundert. In welcher Zeit leben wir eigentlich? Was sind da die sogenannten Milestones? Erzähl uns doch mal ein bisschen was darüber.
Also Markus, mache ich sehr gerne, weil du ja vorher auch festgestellt hast, dass ich gerne mich in dem Jahrhundert bewege. 14. Jahrhundert, natürlich geprägt von der Pest. Und wenn man heute so, sage ich mal, den ein oder anderen Horrorfilm anschaut, der mit irgendwelchen Virenerkrankungen sich über die Welt verbreitet, dann war das damals fast wie in einem solchen Filmplot. Ich möchte dich mal ganz kurz abholen, wenn man von einem Patienten Null sprechen will für diese ersten Pestpandemien, großen Pestpandemien, dann kam der Patient Null aus dem Osten über die italienischen Handelsschiffe dann in Europa an und die ersten Städte, die da maximal beeinflusst wurden, davon waren Venedig, Genua und Florenz, wo immerhin 70% der Bevölkerung starb. Und dann ging es natürlich über Frankreich, Südfrankreich, eine der Städte, die wir auch schon besprochen haben, weiter und landete dann immerhin schon ein Jahr später, also 1347, in den weiteren Regionen in England, in Osten Europas, sodass man dann wirklich auch von einer Pandemie sprechen konnte. Also auch dort hat sich diese Krankheit innerhalb von ein, zwei Jahren ausgebreitet, obwohl es noch keine Flugzeuge, Eisenbahn, Autos und Sonstiges gab. Fand ich schon sehr faszinierend. Darf man, glaube ich, auch immer wieder mal erwähnen.
Und vielleicht noch ergänzen, wenn man sich überlegt, dass die Ursache der Pest, sage ich ja jetzt als Mediziner, weil es einfach faszinierend ist, ein Bakterium ist, Yersinia pestis, die wiederum von einem Floh übertragen wird und der wiederum hat als Wirt die Ratten. Und die Ratten gab es halt überall und die kamen halt mit dem Schiff vermutlich aus Asien in die großen Hafenstädte. Deswegen ging die Pest dort los, wie du eben schon gesagt hast, und hat sich eben mit diesen Nagetieren und natürlich dann auch direkter Ansteckung von den Menschen auf andere Menschen übertragen. Und ich glaube, Thomas, wir können uns das heute nicht vorstellen, was das für Auswirkungen hatte. Denn nicht nur, dass ein Großteil der Bevölkerung einfach vernichtet wurde, sondern diese Menschen, die lagen auf den Straßen, die lagen auf den Feldern. Es wurde die Wirtschaft ist zusammengebrochen, ja, die Landwirtschaft ist zusammengebrochen, ja. Und ich glaube, dass diese Erfahrung von diesen Pandemien sich so tief auch in unsere Menschheitsgeschichte eingeprägt hat, dass daraus auch jedes Mal, wenn eine neue Pandemie auftritt und wir haben alle noch Covid in Erinnerung, dass dann sofort wie eingebrannt in unseren Genom die Alarmglocken läuten und zwar sehr, sehr laut.
Ja, und kann man, glaube ich, auch wirklich verstehen, weil das ist kollektives Wissen in unserer Gesellschaft. Und das Faszinierende für mich ist ja, dass in dieser sehr schwierigen Zeit dann trotzdem auch noch so Konflikte ausgetragen wurden, wie der Hundertjährige Krieg zwischen Frankreich und England, der ja auch am Rande die Habsburger betroffen hat. Aber wenn man sich überlegt, dass die Engländer ja eigentlich weitestgehend immer wieder über die Franzosen gesiegt haben, bis auf so kurze Intermezzo wie die Geschichte von der Jungfrau von Orléans, die den Widerstandswillen der Franzosen irgendwo nur hochhalten konnte. Wobei eine Randbemerkung an der Stelle, Markus, diese Jungfrau von Orléans wurde dann an die Engländer übergeben und zur Hinrichtung freigegeben. Und das Ganze war dann von den Burgundern betrieben. Und du weißt, die Burgunder waren relativ früh schon bei uns bei der Folge 4 mit Brügge, Sehen und Sterben dann schon wieder Protagonisten, die dann mit den Habsburgern zu tun hatten. Also das hört sich jetzt ein bisschen konstruiert an, aber ich will damit sagen, alles hat mit den Habsburgern zu tun, sogar die Jungfrau von Orléans.
So ist es. Und man sieht einfach, wie sich gerade in dieser Zeit die europäische Geschichte derart verwoben hat, dass sie irgendwie alle immer wieder zusammenführt und Personen, Herrscherhäuser, Geschlechter irgendwie immer wieder verbunden sind. Und ich danke dir auch nochmal für den Hinweis, 100-jähriger Krieg, der ja auch mir jetzt wieder in Erinnerung ruft, dass die Engländer ja über Jahrhunderte tatsächlich in Frankreich geherrscht haben. Das sieht man heute noch in der Normandie zum Beispiel, aber auch bis runter nach Südfrankreich. Auch dort waren die Engländer, und die Franzosen haben sehr, sehr lange gebraucht, um die Engländer dann aus ihrem Land in Anführungsstrichen zu werfen. Und 100 Jahre, überleg dir das mal, gell? Was das für eine Zeit ist.
Und Markus, an der Stelle vielleicht noch ein bisschen Waffentechnik. Hättest du gedacht, dass der englische Langbogen, so wie ihn du von Robin Hood vielleicht kennst, aus den Filmen mitunter eine entscheidende Erfindung dieser Zeit war, was bei den Schlachten zwischen den Engländern und den Franzosen teilweise wirklich den Unterschied ausgemacht hat, weil dieser Langbogen konnte auf 300 Meter zielgenau die Ritterrüstungen durchschlagen und hat natürlich das Momentum auf den Schlachtfeldern verändert. Hast du das auf dem Schirm gehabt?
Nein, tatsächlich nicht. Aber es bestätigt mal wieder, und das habe ich in der Tat jetzt mich dran erinnert, dass Völker, die also über Jahrhunderte dann geherrscht haben über andere Völker, oft entweder eine neue Waffentechnik oder eine neue Taktik, sei es bei den Römern, die also so geschlossen aufgetreten sind mit ihren Formationen, sei es bei den Hunnen, die also auf Pferden unterwegs waren mit Pfeil und Bogen und es bis zur Perfektion gekonnt haben, dann die Ritter. Bis in die moderne Kriegsführung, gell? Stichwort Panzer, erste Panzer im Ersten Weltkrieg und bis zum heutigen Tag leider Gottes auch. Also ich glaube, neue Waffentechniken sind tatsächlich dann der Auslöser, um am Ende einen Krieg zu entscheiden.
Ja, Markus, und es gibt vielleicht nur zwei kurze Geschichten aus der Welt des Bogenschießens. Ich weiß nicht, ob du wusstest, dass Odysseus seine Frau Penelope dadurch gewann, indem er mit einem Bogen durch 12 Axthefte durchschoss. Schwer vorzustellen, aber scheinbar möglich. Und natürlich die Geschichte von Wilhelm Tell ist nicht außer Acht zu lassen, der ja auch treffsicher einen Apfel getroffen hat. Naja, schließen wir das mit der Waffentechnik an der Stelle ab. Die Zeit prägt noch zwei Kleinigkeiten, die aber doch sehr, sehr wirksam waren. Das Papsttum wurde in zwei Städte aufgeteilt, haben wir auch schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Und für mich immer noch sehr faszinierend, die meisten Städte, die wir so heute alle kennen, sind in dieser schwierigen Zeit auch gegründet worden. Also trotz aller Schicksalsschläge war die Menschheit doch in der Lage, sich auch nach vorne zu entwickeln. Und das, denke ich, ist doch auch was Positives.
So ist es. Ja. Und wenn ich noch ergänzen darf, Thomas, es war ja auch die Zeit vom großen Schisma. Das heißt, wir hatten in dieser Zeit nicht selten zwei Päpste, die auch an verschiedenen Orten regiert haben. Willst du dazu auch kurz was sagen?
Ja, das war im Endeffekt, dieses Papsttum war aufgeteilt, weil man sich halt auch nicht einig werden konnte, einmal in Avignon und einmal in Rom, ein Konflikt, der lange ausgetragen wurde. Und ich will jetzt gar nicht zu viel dazu sagen, aber wer schon mal in Avignon war, sieht, mit welcher Macht die Aufspaltung der Kirche auch von dort aus gewirkt hat, hat natürlich sehr viel auch mit dem französischen Königstum zu tun, aber wird wahrscheinlich, wenn wir das heute thematisieren, unsere Folge sprengen.
So ist es, aber es zeigt, was damals wirklich in Europa los war. Und Man denkt ja immer, wenn man jetzt aus heutiger Sicht sieht, Mensch, so viel Dramatik wie in der jetzigen Zeit, gab es sowas schon mal? Und ich bin ehrlich gesagt der Meinung, wenn man solche Rückblicke macht, dass es durchaus auch Zeiten gab. Ja? Wenn du jetzt überlegst, Pest, 100 Jahre Krieg, die Kirche gespalten. Ja? Also es gab schon immer schlimme Zeiten. Und dann kommen, und das ist vielleicht ein kleiner Ausblick, vielleicht doch wieder bessere irgendwann, Thomas.
Und Markus, vielleicht, schön, dass du gerade darauf hinweist, vielleicht muss man ab und zu unsere Folgen sich anhören, um sich bewusst zu machen, dass das im Hier und Jetzt nicht das Schlimmste ist, was die Menschheit schon erlebt hat.
Thomas, kommen wir nochmal an dein kleines Örtchen zurück, ja. Von Städten wie Rom, Avignon und die französischen Städte, wo der Hundertjährige Krieg getobt hat. Wir sind jetzt wieder in der beschaulichen Oberpfalz. Was gibt's noch zu sagen zu dem Örtchen?
Ja, Markus, das ist echt ein harter Sprung, gell, von den Orten, die du genannt hast, zu unserem kleinen Dörfchen mit der Burg Trausnitz. Und vielleicht tut es uns auch zum Schluss dieser sehr bewegten Folge ganz gut. Ich würde dir und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern den Tipp geben, in der dortigen Jugendherberge, die direkt neben der Burg sich befindet, mal so richtig in Jugendträume abzutauchen, dort sich einzumieten, vielleicht ein paar Tage dort zu verbringen und nett zu fragen, ob man den Kerker von Friedrich dem Schönen in der Burg sich anschauen kann. Das Ganze mit einer Radtour verbunden. Jetzt sind wir so in dem touristischen Teil unseres Podcastes. Ich kann mir gerade momentan bei schönem Wetter nichts Schöneres vorstellen. Dann machen wir noch ein Lagerfeuer vor der Burg und genießen den Sonnenuntergang und philosophieren etwas miteinander über Friedrich den Schönen, der gar nicht so schön war.
Thomas, das finde ich jetzt total gut, dass du jetzt als Übernachtungsmöglichkeit eine Jugendherberge empfiehlst. Hut ab. Das zeigt, dass unser Podcast für jeden Geldbeutel eine Möglichkeit hat, ihn zu genießen und nachzuerleben. Wir brauchen also nicht, wie vor 3-4 Folgen, in der Ringstraße in einem Hotel abzusteigen, das nach einer berühmten Torte benannt wurde oder umgekehrt, sondern wir können tatsächlich auch Jugendherbergen als Ausgangsort für die Besichtigung unserer Orte anbieten. Toll.
Und Markus, natürlich haben wir die Verlinkungen in den Shownotes, wer sich tatsächlich dafür interessiert, einfach in die Shownotes reinschauen. Dort sind die dazu verlinkten Folgen hinterlegt und natürlich auch ein Link zu der betreffenden Jugendherberge.
Und dann kann man diese Burg tatsächlich, wie du gesagt hast, den Kerker von diesem Friedrich sehen, wo dieser arme Mensch dann, was hast du gesagt, 2 Jahre lang inhaftiert war. Sicherlich unter nicht gesundheitsfördernden Bedingungen. Ja. Aber das Schicksal hatten ja, hast du ja auch schon erwähnt, viele in dieser Zeit. Gell? Ich weiß, Richard Löwenherz wurde ja ebenfalls, ich glaube, es war fast die gleiche Zeit, müsste ich nachgucken, ebenfalls über Jahre in Burgen als Geisel sozusagen gefangen gehalten. Also ja, gehörte irgendwie dazu, ja, als Herrscher, ja, dass man halt auch mal 2 Jahre im Knast war, um es mal ganz salopp zu sagen, oder?
Und Markus, das ist ein Grund, warum ich von den Kurfürsten nie zum König gewählt werden wollte, weil das Risiko, in so einem Kerker zu sitzen, wäre mir jetzt das nicht wert gewesen.
Okay.
Also vielleicht nochmal ganz kurz zum Schluss zusammengefasst. Du hast es gerade vorher erwähnt, das ist ein Jahrhundert, das könnte 1:1 der Plot von Game of Thrones sein. Aber was für mich wiederum beeindruckend ist, und vielleicht werden wir das auch zu einem späteren Zeitpunkt nochmal besprechen, faszinierenderweise hat ja die Habsburger Dynastie in den Jahrhunderten danach sich immer wieder auf ihre Göttlichkeit bezogen. Und wir hatten es, glaube ich, auch schon mal diskutiert. Es ging ja so weit, dass sie etwas konstruiert haben, dass sie die direkten Nachkommen von Cäsar sind, um sich ihre Kaiserwürde auch noch mehr zu verargumentieren. Ich glaube, der Ursprung dieser ganzen Geschichtenwelt ist genau in diesen Jahrhunderten entstanden.
Ja, und mit einem Schmunzeln, du hast vollkommen recht, kann ich noch ergänzen, Thomas, wenn die Habsburger Nachfahren von Cäsar sind, dann sind wir halt Nachfahren von Karl dem Großen. Irgendein Wissenschaftler hat es mal nachgewiesen, dass, glaube ich, über 80% aller Deutschen Gene von Karl dem Großen in sich tragen. Also irgendwie kann sich jeder auf was ganz Großes beziehen.
Also wir suchen uns was Schönes raus, wir beide, und erfreuen uns daran.
So machen wir das. Thomas, vielen Dank für diesen wieder mal sehr interessanten, aufschlussreichen Ausflug in eine Gegend, die ich nicht kannte und die, glaube ich, auch viele Hobbyhistoriker heute zum ersten Mal hören. Und wie gesagt, unser Podcast beschäftigt sich nicht nur mit den großen Habsburger Metropolen, sondern auch mit den Kleinoden. Und dafür danke ich dir. Und wir werden in der Jugendherberge eines Tages die Nacht verbringen und dann hoffentlich nicht in Kerkeratmosphäre, um das noch dazu zu sagen, und dann auf diese Burg gehen und den Kerker besichtigen und ein wenig entspannen. Vielen Dank.
Markus, wäre das jetzt spannend, wenn wir beide in dem Kerker eine Nacht übernachten, um so das Feeling mit aufzunehmen? Naja, lassen wir lieber, oder?
Das lassen wir.
Dazu sind wir zu alt, mir beide. Markus, vielen Dank für deinen Beitrag und ich wünsche auch dir eine gute weitere Zeit.
Bis zum nächsten Mal bei Habsburg to go. Tschüss, Thomas.
Ciao, tschüss.
Eine Produktion der Sounds GbR, Krug und Hecking. Bearbeitung und Musik Tim Hecking.